Die Radio Wissen. Update.
Insgesamt ist es so, dass dieses Urteil eines klar macht. Die Verurteilung Mollerts am 8.8.2006 war ein Unrechtsurteil.
Der Fall Mollert hat in Bayern zu einem handfesten Justizskandal geführt. Heute ist im Wiederaufnahmeverfahren das Urteil gefallen. Gustl Mollert ist freigesprochen worden. Es ist aber ein Freispruch mit Makel. Der Fall Mollert, das ist heute unser Top-Thema. Ich bin Amelie Fröhlich. Hallo.
Update.
Er ist zwar freigesprochen worden, aber so hatte sich das Gustl Mollert nicht vorgestellt. Er wollte einen Freispruch erster Klasse ohne Wenn und Aber. Das hatte er während des Prozesses immer wieder gesagt.
Unbescholtener Bürger, Leben lang eine weiße Weste, das wünsche ich mir.
Ein Wunsch, der nicht in Erfüllung gegangen ist, denn das Landgericht Regensburg sprach Mollert zwar frei, es sieht es aber als erwiesen an, dass der 57-Jährige seine frühere Frau im Jahr 2001 getreten, gewürgt, gebissen und geschlagen hat. Der Gerichtssprecher erklärt, warum Mollert trotzdem freigesprochen worden ist.
Das Gericht hält den Angeklagten bezüglich der gefährlichen Körperverletzung für überführt, kann aber nicht ausschließen, dass er zur Tatzeit schuldunfähig war.
Das ist der eine Grund für den Freispruch. Es gibt noch einen anderen. In einem Wiederaufnahmeverfahren darf niemand schlechter gestellt werden als in seinem ersten Prozess. Und in dem war Mollert wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen worden. Es war also schon vor dem Urteil heute klar, dass Mollert das Gericht als freier Mann verlassen wird. Die Urteilsbegründung, die war aber mit Spannung erwartet worden. Und mit der ist Mollert alles andere als zufrieden. Und zwar, weil das Gericht zu dem Schluss gekommen ist, dass er gegenüber seiner Ex-Frau gewalttätig war.
Da waren natürlich Vorwürfe im Urteil bestätigt, die so nicht stattgefunden haben.
Mollert will jetzt prüfen, ob er gegen das Urteil in Revision gehen kann. Das ist nach Angaben des Gerichts allerdings nicht möglich. Mehr als 7 Jahre, so lange hat Mollert gegen seinen Willen in der Psychiatrie gesessen. Seine Einweisung hatte das Gericht im ersten Verfahren 2006 angeordnet, wegen angeblicher Wahnvorstellung und Gemeingefährlichkeit. Zu Unrecht lautet das Urteil heute. Für die Zeit in der Psychiatrie bekommt Mollert deswegen eine Entschädigung, vermutlich so um die 50.000 Euro, ganz genau steht das noch nicht fest. Der Fall Mollert hat für einen großen Skandal in Bayern und auch in ganz Deutschland gesorgt. Grund sind jede Menge Verfahrensfehler, die es im ersten Prozess gegeben hat. Das Bundesverfassungsgericht hat die bayerische Justiz deswegen gerügt und ihr vorgeworfen, die Beschuldigung gegen Mollert nicht gut genug geprüft zu haben. Das erste Urteil ist unter anderem durch Gutachten von Psychiatern zustande gekommen, die Mollert nie gesehen haben. Der Fall hat außerdem eine Diskussion über die Unterbringung in psychiatrischen Kliniken ausgelöst. Als Reaktion sollen die Hürden dafür jetzt deutlich erhöht werden. In Bayern selbst, die Landesregierung in München, setzt sich aber auch dafür ein, dass sich deutschlandweit was tut. Geplant sind unter anderem schärfere Regeln für Gerichte und Gutachter. Diese neuen Regeln sollen davor schützen, dass sich so etwas wie im Fall Mollert nochmal wiederholt.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Schuldig und trotzdem ein freier Mann. Das Urteil hat für viele sehr unterschiedliche Reaktionen im Netz gesorgt. Stefan Aigner nennt das Urteil auf Twitter einen Freispruch mit Höchststrafe. Und für Claudia Herrmann ist Mollert durch den Richterspruch ein freier Mann mit Makel. Auch Josef Bernhard wundert sich bei faz.net über den Freispruch. Die Justiz in unserem Land gibt keine Fehler zu, höchstens revidiert man mit taktischer Finesse. Einerseits sei Mollert nicht geisteskrank, andererseits sei aber nicht auszuschließen, dass er zur Tatzeit aus psychischen Gründen schuldunfähig gewesen sei. Solche Kapriolen beherrschen nur Juristen. Einige Nutzer sind froh, dass der Prozess vorbei ist, Jeran Tu beispielsweise. Er meint, natürlich war der erste Prozess skandalös, aber heute hat ein unabhängiges Gericht festgestellt, dass dieser Mann eine Frau brutal misshandelt hat. Wie kann man so jemanden beglückwünschen? Ekelhaft. Martin Blank findet bei tagesschau.de, dass das Urteil so in Ordnung geht. Seine Begründung: Zum einen ist Mollert mit seinem Ablenkungsmanöver nicht durchgekommen. Er hat seine Frau verprügelt, was auch weiterhin niemand bestreitet. Zum anderen wird er zu Recht entschädigt, weil die Klapsmühle, in der er untergebracht war, völlig versagt hat.
Was sonst noch wichtig war?
Worte und Taten passen bei Russlands Präsident Wladimir Putin oft nicht so richtig zusammen. Putin hat heute in einer Grundsatzrede versprochen, dass er sich für ein Ende des Blutvergießens in der Ostukraine einsetzen will. Es gehe Moskau weder um Krieg noch um Konfrontation. Allerdings hielt Putin die Rede nicht irgendwo, sondern ausgerechnet auf der Krim. Dazu unser Korrespondent aus Russland, Markus Sambale.
In Kiew wird es als Provokation empfunden, dass Putin die Krim für seine Grundsatzrede gewählt hat, zu der die ganze Riege russischer Spitzenpolitiker eingeladen war. Die ukrainische Halbinsel war im Frühjahr von russischen Soldaten besetzt und später zum Teil Russlands erklärt worden.
Dass das ukrainische Parlament ziemlich sauer ist, zeigt sich auch daran, dass es heute den Weg geebnet hat für mögliche Sanktionen gegen Russland. Im Osten der Ukraine selbst werden neue Kämpfe zwischen der Armee und den pro-russischen Separatisten gemeldet. In Donetsk liegen mehrere Viertel unter Beschuss der Regierungstruppen. Und auch in Lugansk wird weiter gekämpft. Medienberichten zufolge ist der selbsternannte Chef der Separatisten in Lugansk zurückgetreten wegen einer Verletzung. Vor einer Woche erst war schon der Separatistenführer von Donetsk zurückgetreten. Es ist zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer im Nordirak. Die Lage im Sindschar-Gebirge scheint sich etwas entspannt zu haben. Nach Angaben der UNO konnten sich in den letzten Tagen etwa 80.000 Menschen aus dem kargen Gebirge retten. Den Vereinten Nationen zufolge sind dort inzwischen weniger Flüchtlinge eingeschlossen als bisher gedacht. Die UNO geht von rund 1.000 Menschen aus. Bei den meisten handelt es sich um die religiöse kurdische Minderheit der Jesiden. Die Flüchtlinge hatten ihre Heimatorte verlassen, um sich vor den Kämpfern der Terrorgruppe Islamischer Staat in Sicherheit zu bringen. Im Sindschar-Gebirge allerdings waren sie eingeschlossen, ohne Wasser und ohne Essen. Die, die es geschafft haben, sich in Sicherheit zu bringen, erzählen nach Angaben eines UNO-Sprechers von grausamen Dingen.
Uns erreichen Berichte von Misshandlungen und Freiheitsberaubungen von Frauen, Mädchen, Jungen, der Jesiden, Christen, Turkmenen und der Minderheit der Schabak. Es gibt Berichte von Vergewaltigungen. Möglicherweise sind 1500 Jesiden und Christen sexuell versklavt worden.
Auch Deutschland greift jetzt offenbar in den Konflikt im Nordirak ein. Die Bundeswehr bringt Medienberichten zufolge ab morgen unter anderem Lebensmittel in die Region. Waffen gibt es aus Deutschland erstmal nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel schließt Waffenlieferungen aber nicht grundsätzlich aus. Die USA und Frankreich liefern schon Waffen in den Irak. Fast 2000 Tote im Gazastreifen, die meisten davon Zivilisten. Beim aktuellen Nahostkonflikt sind viele Unschuldige gestorben. Deswegen gibt es Kritik an Israel. Viele bezweifeln, dass das Land alles getan hat, um Zivilisten zu schützen. Darauf reagiert die israelische Armee jetzt. Sie will selbst untersuchen, ob ihre Soldaten gegen Völkerrecht verstoßen haben. Laut einem Zeitungsbericht sollen unter anderem Angriffe auf UNO-Gebäude im Gazastreifen geprüft werden. Dort hatten viele Palästinenser Schutz gesucht. Die israelischen Angriffe waren international scharf kritisiert worden. Die UNO hat auch schon eine Kommission einberufen, die mögliche Kriegsverbrechen untersuchen soll. In Ägypten wird weiter versucht, einen dauerhaften Waffenstillstand zwischen Israelis und der radikal-islamischen Hamas auszuhandeln. Um Zeit zu gewinnen, gilt seit Mitternacht eine neue Feuerpause. Sie soll 5 Tage dauern. Bisher wird sie anscheinend eingehalten.
Was noch wichtig wird:
Papst Franziskus ist gerade in Südkorea. Es ist das erste Mal seit 25 Jahren, dass ein Papst das ostasiatische Land besucht. Etwa 11% der Menschen dort sind katholisch. 5 Tage bleibt Franziskus in Südkorea. Anlass ist der Asiatische Jugendtag mit etwa 6000 Teilnehmern aus 22 Ländern. Morgen will Papst Franziskus die jungen Katholiken treffen und mit ihnen eine Messe feiern. Nach seiner Ankunft heute rief das Oberhaupt der katholischen Kirche Nord- und Südkorea zur Versöhnung auf.
Koreas Streben nach Frieden ist uns ein Herzensanliegen, denn es wirkt sich auf die Stabilität der gesamten Region und in der Tat auf unsere ganze kriegsmüde Welt aus.
Noch kurz bevor der Papst überhaupt in Südkorea gelandet war, gab es aus Nordkorea eine Provokation, die zeigt, wie angespannt die Lage zwischen den beiden Staaten ist. Das nordkoreanische Militär feuerte mehrere Kurzstreckenraketen ab. Die Geschosse landeten im Meer. Beobachter sprechen von einem militärischen Muskelspiel Nordkoreas als Reaktion auf eine Militärübung von Südkorea und den USA, die am Montag beginnen soll. Es ist ein bisschen wie David gegen Goliath. An diesem Wochenende steht die erste Runde des DFB-Pokals an und da treffen zum Teil natürlich auch wieder die ganz großen deutschen Clubs auf die Fußball-Zwerge. Eine dieser Partien ist morgen Abend. Ab 19 Uhr kickt der Fußball-Sechstligist SV Alemannia Waldalgesheim gegen Erstligist Bayer Leverkusen. Der Trainer von Waldalgesheim in Rheinland-Pfalz, André Weingärtner, schätzt das Ganze realistisch ein, freut sich aber trotz Außenseiterrolle sehr auf das Spiel gegen Leverkusen.
Wir treffen ja auf ein Team mit internationalen Topstars. Da sind wir so weit weg wie die Erde vom Mond. Klar fallen dann auch immer wieder mal das ein oder andere Wort eine Pokalsensation, aber wir sind da schon auch realistisch. Es wird für uns ein einmaliges Erlebnis und das sollten wir als Geschenk nehmen und nicht von irgendwelchen Spinnereien träumen.
Auch Mainz spielt unter anderem morgen in der ersten Runde des DFB-Pokals und zwar gegen den Chemnitzer FC. Der deutsche Meister Bayern München muss erst am Sonntag ran, ab 16 Uhr gegen Preußen Münster.
Und sonst in der Welt?
In Pakistan sind tausende Menschen zu einem Protestmarsch gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Sie fordern den Rücktritt der Regierung und werfen ihr Wahlbetrug vor. Zu der Demonstration in Lahore haben zwei Gegner von Ministerpräsident Nawaz Sharif aufgerufen, die bei der Wahl vor einem Jahr unterlegen waren. Die Demonstranten planen mit Autos eine Protestfahrt bis in die Hauptstadt Islamabad, rund 300 Kilometer weiter. In Pakistan gibt es Gerüchte, dass sich das Militär dem Protest anschließen könnte und versucht zu putschen. Die Regierung hat tausende Sicherheitskräfte im Einsatz. Sie hat Straßen abgeriegelt und das Mobilfunknetz zeitweise abgestellt. Liberia in Westafrika ist nicht nur durch die Ebola-Epidemie getroffen. Wegen der Seuche drohen in dem Land Lebensmittel knapp zu werden. Essen und andere lebenswichtige Güter kommen kaum noch durch, seit das Nachbarland Elfenbeinküste den Schiffsverkehr einschränkt. Es hat seine Gewässer für alle aus den Ebola-Ländern gesperrt. Nach Medienberichten aus Liberia ist nicht klar, wie lang das Verbot gilt. In Liberia landen wegen der Ebola-Epidemie auch weniger Flugzeuge. Air France, British Airways und andere Gesellschaften haben ihre Flüge schon gestoppt. Delta aus den USA hat ihren letzten Flug für Ende des Monats angekündigt. Die Weltgesundheitsorganisation zählt in Liberia bis jetzt 670 Ebola-Fälle. Mehr als 350 Menschen sind dort an der Krankheit gestorben.
Wissensnachrichten.
Fracking, das heißt auf Englisch aufbrechen oder auch aufreißen, und es ist ein populäres Wort in der Energiebranche geworden, denn Fracking bezeichnet ein umstrittenes Verfahren, bei dem ein Gemisch aus Wasser und Chemikalien in tiefe Gesteinsschichten gepresst wird, um so Erdgas oder Erdöl nach oben zu drücken. Vor allem in den USA hat das zu einem Fracking-Boom geführt, aber Gegner sorgen sich wegen der Chemikalien um die Umwelt und auch um die Gesundheit der Anwohner. Jetzt liefern Wissenschaftler aus den USA für die Pro- und Kontra-Diskussion einige Fakten. Abelo Afakama aus den Wissensnachrichten. Welche sind das denn?
Ja, die Wissenschaftler haben sich mal genauer angesehen, woraus denn dieses Fracking-Gemisch besteht, das da in die Erde gepresst wird. Die Gegner sagen nämlich, die Industrie nutzt tausende chemische Verbindungen, die gefährlich sind, aber die Industrie meint, wir benutzen eigentlich nur Nahrungsmittelzusätze, so nach dem Motto, hey, wir machen einfach so etwas wie Eiscreme. Die Wahrheit liegt zwischen diesen beiden Extremen. Die Forscher haben 200 chemische Verbindungen identifiziert, die beim Fracking benutzt werden, also nicht tausende, aber immerhin hunderte.
Und was hat die Analyse jetzt im Detail ergeben? Also sind diese Stoffe jetzt wirklich gefährlich?
Die meisten eher nicht. Die Forscher sagen, da sind eine Menge nicht giftiger Stoffe drin und auch Chemikalien aus der Nahrungsmittelproduktion. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit und die Stoffe verschweigt die Industrie. Die Forscher haben 8 chemische Substanzen ausgemacht, die für Säugetiere giftig sein können. Darunter sind Mittel für den Korrosionsschutz, also gegen Rost, oder Biozide, also Schädlingsbekämpfungsmittel. Und außerdem sagen die Wissenschaftler, selbst wenn die Industrie eigentlich harmlose Stoffe benutzt, heißt das nicht, dass man die einfach in der Natur entsorgt. Darf. Zur Erklärung nehmen die Forscher da wieder das Beispiel von der Eiscreme, das die Industrie ja auch gerne benutzt. Nämlich, dass du auch nicht eine LKW-Ladung Eiscreme einfach auf einem Gullideckel ausladen kannst. Selbst da müssten die Bestandteile eigentlich vernünftig entsorgt werden.
Also, aber um das nochmal festzuhalten, 8 Chemikalien, die beim Fracking benutzt werden, sind zumindest potenziell gesundheitsschädlich?
Genau, es könnten sogar noch mehr sein, denn für jede dritte chemische Verbindung in den Fracking-Flüssigkeiten fanden die Forscher in den Datenbanken keine Hinweise, welche chemischen und physikalischen Eigenschaften sie haben und vor allem, wie giftig sie sind. Die Forscher fordern deshalb, dass diese Gefährlichkeit jetzt erforscht wird und die Wissenslücke schnell geschlossen wird, damit es noch mehr Fakten gibt, wenn darüber diskutiert wird, wie gefährlich oder nicht gefährlich das Fracking ist.
Beim nächsten Thema, da machen wir jetzt einen großen Schritt in der Zeitgeschichte. Wir gehen 6000 Jahre zurück.
Und lernen dabei, ägyptische Mumien gibt es schon länger als gedacht. Britische Forscher berichten, dass nämlich schon etwa 4000 vor Christus die ersten Leichen in Leinentücher eingewickelt wurden. Das ist mehr als 1500 Jahre früher, als man bisher angenommen hatte. Und für die Wissenschaft ist das eine ganz neue Erkenntnis. Auch wenn der Prozess zu der Zeit noch nicht so aufwendig war wie später, als Pharaonen in einer 70 Tage dauernden Zeremonie mumifiziert wurden. Aber auch damals wurden die Stofftücher schon mit Substanzen behandelt, die den Verwesungsprozess aufhalten sollten, zum Beispiel Pinienharz.
Das war das Neueste aus der Welt des Wissens. Vielen Dank, Abelo.
Wetter.
Das Wetter heute Abend ist nicht viel besser als heute tagsüber. Immer wieder Schauer oder Gewitter und viele Wolken. In der Nacht gehen die Temperaturen auf 13 bis 7 Grad runter. Morgen bleibt es grau und nass und auch der Samstag sieht nicht viel anders aus. Die Höchsttemperaturen halten sich zwischen 16 und 24 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. und als Podcast auf deradiowissen.de.